Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 51. Folge des AquaAffin-Podcasts. Ja, heute mal eine Podcast-Folge. Ich würde sie unter den Titel After-Holiday-Podcast-Folge packen, denn ich komme gerade aus dem Wanderurlaub. Das heißt, ich bin knapp einen Tag jetzt hier und da dachte ich, okay, ich muss das allererste, ja, die erste Entschuldigung mehr oder weniger aufnehmen, beziehungsweise einen kleinen Fehler von mir wettmachen, denn ich hätte normalerweise eine Podcast-Folge in der letzten Woche hochladen sollen. Das hat aber leider mit dem Urlaub gar nicht hingehauen, deswegen habe ich jetzt quasi eine Woche Verzug da drinne und habe gedacht, sofort nach dem Urlaub, ich setze mich für euch hier hin und nehme diese Podcast-Folge auf. Und es sind auch einige Themen schon zusammengekommen in den ersten Tagen, wenn man hier sich mal meine Aquarien so angeguckt hat, dann stellt man relativ schnell fest, okay, da ist auf jeden Fall einiges zu tun, aber ich habe natürlich auch zwei andere Themen für euch dabei und das ist zum einen ein Aquarium im Betrieb neu zu bepflanzen, beziehungsweise Bodengrund zu tauschen. Geht das überhaupt? Wie macht man das? Also dieses Thema schauen wir uns ein bisschen genauer an. Und dann natürlich ein Thema, was bei mir jetzt im letzten Jahr so ein bisschen hochgekommen ist, beziehungsweise schon bei einigen von euch ewig mehr oder weniger drin ist. Und das ist nämlich Schnecken in der Aquaristik. Und da rede ich jetzt nicht von, ich nenne sie jetzt einfach mal in Anführungszeichen Plagegeistern, so wie wir die kennen, zum Beispiel Blasenschnecken oder Posthornschnecken oder sowas. Nicht Posthornschnecken, Turmdeckelschnecken, die man beispielsweise so invasiv dann auch manchmal im Aquarium hat, sondern um ja nützliche Schnecken in Anführungszeichen, nämlich beispielsweise Stahlhelmschnecken oder Geweihschnecken. Und was da so die Vorteile bzw. meine Erfahrungen auch mit vielleicht Nachteilen sind, da kommen wir in dieser Podcast-Folge drauf. Aber wie zu Beginn natürlich erstmal gucken wir uns mal an, was hat sich hier denn so getan in den letzten Wochen. Ich war eine ganze Zeit lang unterwegs, das heißt, ich war auf Wandertour, auf Pilgertour und habe dementsprechend recht wenig Zeit für diesen ganzen YouTube-Kram bzw. meine Aquarien gehabt. Und jetzt muss man leider sagen, man sieht es den Aquarien auch momentan so ein bisschen an. Ich habe jetzt heute schon mal die ersten Wasserwechsel und Rückschnitte hier im Cube bzw. im Mini-M gemacht und man muss sagen, okay, ne, wenn man das Ganze dann doch mal ein bisschen wieder pflegt, dann sieht man, okay, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber gerade wenn man halt nach einer längeren Zeit mal wieder nach Hause kommt, so nach anderthalb oder zwei Wochen Urlaub, guckt sich die Becken an, denkt so, da ist aber viel zu tun. Oder kann ich das Layout vielleicht noch retten? Ist vielleicht eine Algenplage entstanden? Also ich glaube, jeder Aquarianer hat schon mal dieses Thema gehabt, dass dann irgendwie nach dem Urlaub das Aquarium nicht mehr so ausgesehen hat wie vor dem Urlaub. Und da bin ich jetzt quasi kräftig gerade dran, das Ganze wieder ja in Ordnung zu bringen. Man muss aber auch sagen, da sieht man, wie schnell auch ein Aquarium, gerade wenn es vielleicht auch in die Richtung Aquascaping geht oder vielleicht auch mit CO2 und Düngung noch betrieben wird, wie schnell ein Aquarium dann auch aus der Form kommen kann. Das heißt, man sieht relativ gut, wie viel Pflege eigentlich so ein Aquarium braucht. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, sieht man relativ gut, dass man immer wieder auch sein Aquarium von einem, ja, ich sag mal, katastrophalen Zustand wieder zurück in einen normalen Zustand, so wie man den als Aquarianer eigentlich haben möchte, zurückholen kann. Und dass es nie unmöglich ist, da nochmal, ja, mit ein bisschen Hand anlegen, dann ein bisschen was zu retten. Wenn ich mir so vorstelle, was ich schon für Algenplagen in meinem Aquarium hatte, wo wirklich, keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter lange Fadenalgen dann nach dem Urlaub rumgeschwommen sind oder ganze HCC-Büschel hochgekommen sind. All das, das habe ich mehr oder weniger wieder hingekriegt, aber wir kommen auch nochmal beim Alpen 60p zu einem Thema, das habe ich ja schon gerade angeschnitten, dass wir das jetzt auch nochmal in der Podcast-Folge was näher beleuchten, da möchte ich dann auch gleich nochmal genauer drauf eingehen und zwar, dass ich mir überlegt habe, okay, da ist jetzt in diesem Becken so viel zusammengekommen, was mir an der Bepflanzung nicht mehr passt, dass ich am Überlegen bin, das Ganze natürlich oder was heißt natürlich, das ist eigentlich, glaube ich, so ein einmaliger Vorgang, zumindest in meiner Aquaristikkarriere, das Ganze im laufenden Betrieb neu zu pflanzen. Das heißt, dass das Layout von mir nicht angefasst wird im Sinne von, okay, ich baue das Layout um, Steine um oder sowas, sondern hole nur einen gewissen Teil an Pflanzen bzw. an Bodengrund raus und tausche den dann halt aus gegen neuen Bodengrund und neue Pflanzen und habe dann so bestimmte Themen, die ich jetzt gerade habe, beispielsweise, dass mein Bodendecker überhaupt nicht mehr hält. Ja, also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Jeder, der schon mal HCC eine Weile nicht geschnitten hat, wird diesen Pain, sage ich jetzt einfach mal, diesen Pain spüren. wenn das HCC auftreibt. Und genau das ist halt hier passiert. Und ich habe ja noch ein letztes Video gemacht zum Final Shot. Und da musste das Becken halt gut aussehen. Deswegen habe ich das Ganze etwas mehr wachsen lassen. Und dieses Wachsen lassen aufgrund von anderen Gegebenheiten, das heißt, dass ich das Video nicht abdrehen konnte, dann halt immer weiter wachsen gelassen habe, ist jetzt das Ganze so aus der Fasson gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das jetzt zwar noch retten, aber das würde halt auch massiven Umbau bedeuten in dem Becken, dass ich halt auch den ganzen Bodendecker raushole, nochmal komplett neu pflanze. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich das sowieso schon mache, kann ich auch einige andere Arbeiten direkt an dem Becken machen, sodass beispielsweise die Elocaris, die vorne im Vordergrund steht, die gefällt mir auch nicht mehr ganz so stark, weil die halt ein bisschen beim Rückschnitt bzw. durch Algen gelitten hat und auch momentan so ein bisschen immer von den Schnecken malträtiert wird. Das heißt, dass die sich schön darunter hergraben, kommen wir nämlich auch noch gleich zu, bei den Vor- und Nachteilen für Schnecken. Aber da möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen das Ganze aufräumen, weil eigentlich finde ich das schade, wenn man ein Layout direkt wieder nach einem Jahr kaputt macht. Also bei im Aquascaping ist das ja häufig so, dass viele ja auch gerade dieses ich baue ein Aquarium oder ich erschaffe mir ein schönes Aquarium, ein schönes Aquascape, das ja zelebrieren. Also diesen Vorgang des Aufbauens, des Schönwerdens und dann halt zu sagen, okay, jetzt habe ich mich aber vielleicht nach einem Jahr oder sowas satt gesehen und möchte jetzt nochmal wieder was Neues haben, was ja auch vollkommen okay ist. Ich betreibe meine Aquarien eigentlich gerne in dieser Form was länger, bis ich dann wirklich sage, so jetzt reicht es aber vielleicht mal nach 2 oder 3 Jahren und dann muss dann halt was Neues hin. Und an dem Punkt bin ich aktuell noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Becken dann so bis wirklich ins komplett neue Jahr, also dann vielleicht bis Mitte nächsten Jahres oder so komme, weil eigentlich hatte ich vor, nochmal wieder am IAPLC teilzunehmen, denn da ist jetzt mehr oder weniger in den letzten Tagen meine Post aus Japan gekommen, denn ich habe ja da mitgemacht, das ist mehr oder weniger der größte Aquascaping-Contest, den es so auf der Welt gibt, und habe ja da mit meinem Aquarium, mit dem Alpen 60P, habe ich ja den 539. Platz belegt im World Ranking. Und ja, dafür, dass das halt nicht geplant war, war das schon mega gut. Aber ich habe gesagt, okay, eigentlich wäre es ja jetzt, kribbelt es mir ja in den Fingern für nächstes Jahr schon, dann irgendwie ein neues Layout zu machen, dass ich halt da auch wieder mitmachen kann. Weil man darf eigentlich nicht zweimal das, oder man kann eigentlich nicht zweimal dasselbe Layout einschicken. So, dementsprechend müsste ich natürlich dann ein komplett neues Aquarium erstellen. Und da ich halt nur das als großes Aquarium habe, müsste ich natürlich dann ein komplett neues Layout erstellen. Da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig. Ich werde jetzt erstmal die Pflanzen ein bisschen rausholen und das Ganze natürlich auf Vordermann bringen, sodass das halt auch für die Videos mal wieder schön aussieht. Man sieht es glücklicherweise für die Leute, die hier auf YouTube zuschauen, nicht, dass da irgendwie so ein bisschen was im Argen liegt. Ne? Man sieht das so ein bisschen verschwommen, glaube ich, in der Kamera. Von daher passt das auch. Aber naja, das ist halt so das, was mich ja so ein bisschen noch auf Trab hält, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich da jetzt rangehe, beziehungsweise eigentlich das schon weiß, das besprechen wir jetzt in dieser Podcast-Folge, aber genau. Und was gibt's sonst noch? Ansonsten steht noch jetzt in der nächsten Woche die Aqua Expo in Dortmund an. Die Aqua Expo ist mehr oder weniger eine, ja, doch eine recht große, vergleichsweise Aquaristikmesse, würde ich jetzt mal behaupten, die von Freitag, also vom, ich glaube, das müsste dann vom 29. bis zum 1. Oktober in Dortmund auf der Globrennbahn stattfindet. Und da war ich auch schon letztes Jahr und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, dieses Jahr fahre ich auf jeden Fall nochmal hin. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist zwar die eine relativ große Aquaristikmesse für den deutschen Aquaristikbereich, aber jetzt ist es halt natürlich auch so, dass die relativ klein ist. Aber was den Charme nochmal ausmacht, ist, dass da auch natürlich einige YouTuber-Kollegen von mir kommen. Das heißt, das ist so mehr oder weniger so ein bisschen immer das Klassentreffen gefühlt der Aquaristik-YouTuber oder Aquascaping-YouTuber, die es halt so im deutschsprachigen Raum so gibt. Da werden halt einige dabei sein und das ist immer für mich dann auch ganz nett, mit denen mal ins Gespräch zu kommen, aber natürlich auch mit euch, die dann da auf die Aqua Expo gehen. Jeder, der vielleicht aus NRW kommt, hat ja einen relativ kurzen Anfahrtsweg. Leute, die ein bisschen weiter außerhalb von NRW sind, da könnte ich jetzt verstehen, wenn man sagt, für eine vergleichsweise kleinere Messe im Sinne von Messen, ne, wenn man sich so die Gamescom oder andere große Messen, die man so hat, Caravan als große Automobil- oder Wohnmobilmessen, ne, wenn man sich solche Sachen anguckt, ist das natürlich winzig klein, ja, und dementsprechend ist man da auch relativ schnell durch und ich glaube, wenn man einen großen Anfahrtsweg hat, ist die Frage, ob man da wirklich hinfährt, ja, es ist halt immer so eine Sache. Also ich komme halt gerne hin, einfach aus dem Grund, dass ich euch beziehungsweise dann auch die anderen YouTuber-Kollegen mal so ein bisschen näher kennenlerne, einfach mal mit in den Austausch gehe, einfach mal so ein bisschen über die Messe schlendere, auch dann natürlich Becken begutachte. Da sind ja auch von der Zoobox einige Schaubecken immer, beziehungsweise The Art of the Planet Aquarium. Der Contest, der findet ja da auch statt. Einfach sich mal die Becken anzugucken, Inspiration zu bekommen, ist eigentlich an der Seite immer eine relativ schöne Sache. Und genau, von daher werde ich dann auch da auf jeden Fall samstags da sein. Sonntags steht jetzt gerade noch so ein bisschen auf der Kippe, beziehungsweise ich bin noch am Überlegen, ob ich dann wirklich in Dortmund bleibe und dann den Sonntag auch noch mitmache oder ob ich dann auch schon auf dem Weg nach Hause bin. Denn das Leben geht ja weiter und man hat schon so einige Sachen, die natürlich dann getan werden müssen und von daher bin ich da noch am Überlegen. Aber wenn ihr mich zum Beispiel treffen wollt, dann könnt ihr das gerne auf jeden Fall am Samstag machen. Da werde ich eigentlich den ganzen Tag dann da sein und wenn ihr mich seht, gerne ansprechen. Es kann sein, dass ihr einen komischen Blick von mir erntet, weil ich das nicht gewöhnt bin, dass mich jemand anspricht, aber wie gesagt, also wenn ihr ansprechen wollt, immer gerne, freue ich mich drüber. Genau, ansonsten, ich hatte eben schon gesagt, ich war letzte Woche eine Zeit lang in Italien und habe dann gedacht, okay, das ist auch eigentlich eine kleine Geschichte, die ich hier mit diesem Podcast mit reinnehmen kann. Ich habe sie jetzt einfach mal unter den Titel Andere Länder, andere Sitten formuliert. Wahrscheinlich wird man diese Situation auch in Deutschland irgendwie so finden. Mir ist sie bis jetzt noch nicht untergekommen, aber das war so ein Thema, was mich noch so ein paar Stunden dann begleitet hat, wo ich überlegt habe, ja, das spielt so ein bisschen an auf die letzte Podcast-Folge, die ich gemacht habe. Wenn du die noch nicht kennst, dann kannst du mal unten in den Shownotes gucken. Da habe ich dir diese Podcast-Folge auch verlinkt. Die 50. Podcast-Folge Aquaristik oder Fische in Aquarien ist das Tierquälerei. Und dieses Thema, was ich jetzt da nochmal in Italien so ein bisschen gesehen habe, hat mich nochmal so ein bisschen daran zurückerinnert, weil ich auch in dieser Podcast-Folge gesagt habe, dass wenn man beispielsweise bestimmte Arten kennt, ne, zum Beispiel wenn man jetzt sagt, ich habe eine Bindung zu einer bestimmten Art, sei es, dass es halt zum Beispiel ein Hund, eine Katze, ein Pferd, ein Eisbär, was auch immer ist, dann sehe ich ja das Lieben oder dann liebe ich ja diese Art vielleicht noch etwas mehr und versuche sie dadurch besser zu schützen. Und mir ist es halt aufgekommen, wir saßen halt mit ein paar Freunden in der Pizzeria und in dieser Pizzeria war halt ein Aquarium. Und der ein oder andere kann sich sicher vorstellen, wenn man an der Küste ist, was in diesem Aquarium ist. Klar, es waren Hummer drinnen. Ne? Das heißt, es war auch schon klar, diese Hummer sind zum Verzehr gedacht. Und man kennt es ja, dass die Hummer, ich weiß nicht, ob das in Italien oder in Deutschland noch erlaubt ist, aber zumindest kennt man das ja, dass beispielsweise Hummer eigentlich ja lebend gekocht werden. Das heißt, die liegen dann halt nicht irgendwie in der Tiefkühltruhe oder also liegen halt nicht in dem Aquarium, sondern werden dann halt lebend in das kochende Wasser reingeschmissen, was ja auch schon so, ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie schnell diese Tiere dann sterben, aber was ja auch erstmal an sich, wenn man sich das so bei sich vorstellt, zumindest so ein barbarischer Akt ist. Aber was mir dann halt nochmal so untergekommen ist, ist, wir saßen in dem Aquarium, da kam halt ein Kellner und hat halt einen Hummer rausgeholt, weil sich da irgendjemand in diesem Restaurant einen Hummer bestellt hatte. Und das hat schon so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, okay, würde ich das jetzt essen? Und man muss jetzt dabei sagen, ich bin ein Allesfresser, in Anführungszeichen. Das heißt, ich bin jetzt nicht vegetarisch, nicht vegan oder sowas, sondern esse halt ganz normal auch Fleisch beispielsweise. Aber ich habe bisher noch nie bewusst zumindest Garnelen oder beispielsweise Hummer oder halt andere Krebstiere gegessen, die man halt so auf den Teller bekommt. Bei Fischen ist halt auch schon wieder so die Sache, wenn man so eine Bindung beispielsweise zu Zierfischen hat, würde man ja eigentlich denken, okay, dann kannst du ja vielleicht auch keinen Lachs oder keine Forelle oder sowas essen. Da habe ich dieses Problem eigentlich nicht so gehabt, ne? Weil das halt vielleicht doch nochmal abstrakter ist, ne? Weil man die Forelle oder den Lachs jetzt nicht so direkt vor Augen hat. Ne? Wenn man, also ich habe jetzt zumindest noch in keinem Restaurant irgendwelche Lachse oder Forellen in Aquarien gesehen. Meistens sind das halt Hummer, die dann da drinnen liegen. Oder man sieht halt dann auf den Straßen beispielsweise in Neapel oder an der Amalfiküste, wo wir waren, sieht man dann beispielsweise Fischereien, also das heißt dann, wo die Fische auf Eis auch dann gelegt wurden, natürlich schon die toten Tiere. Und man stellt sich immer die Frage, okay, möchte man diese Tiere so essen? Ne, weil eigentlich ist es ja das Normalste, was es so gibt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch oder halt in dem Falle Fisch esse, dann weiß ich ja, dass dieses Fleisch oder die, also ne, das Fleisch von einem Tier kommt. Und das Tier hat ja auch ein Gesicht, mehr oder weniger. Und wenn man halt so das im Supermarkt kauft, dann hat man ja nicht mehr diese Bindung zu diesem Tier, sondern man sieht halt einfach nur, ja, da ist irgendwas abgepacktes Fleisch, ja, ne, so, dann nehme ich das mal mit. Und das war halt nochmal so ein Gamechanger, wo ich dann gesehen habe, okay, du kannst natürlich hier jetzt was bestellen, aber dann siehst du auch direkt unmittelbar die Auswirkungen deines Handelns, dass halt dieses Tier dort aus dem Aquarium genommen wird und dann halt irgendwo dann halt in der Küche zubereitet wird. Und das war halt schon so, wo man dachte, weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist. Also ich hätte es mir in dem Moment nicht vorstellen können, war halt sowas, wo ich dann sage, okay, das ist mir auch in Deutschland noch nicht untergekommen. Das habe ich jetzt einfach mal unter andere Länder, andere Sitten dann so ein bisschen zusammengefasst. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ich könnte mir das nicht vorstellen, aber da sieht man halt auch einfach mal, was es doch ausmacht, wenn man vielleicht jetzt in Bezug auf Aquaristik mit Tieren einen gewissen Kontakt hat. Das heißt, dass man sagt, okay, es ist vielleicht schützenswert oder liebenswert und ich, also nur die Dinge, die ich kenne, kann ich schützen. Das ist ja mal dieses Argument, was auch gerade aus unserer Szene immer sehr, sehr stark gebracht wird, wenn es um Fischhaltung in Aquarien geht. Stimmt auf der einen Seite, das habe ich dann da gemerkt, dass man sagt, okay, wenn ich eine stärkere Bindung dazu habe, weil ich mich halt jetzt auch relativ gut mit diesem Thema Aquaristik an sich auskenne, das war dann auch so eine Frage, kam mir so, ja, ist das jetzt Süßwasser oder Meerwasser, weil das sind ja normalerweise, Hummer sind ja Meerwassertiere, aber es sah jetzt nicht so aus, dass es halt Meerwasser war, sondern dass es halt einfach Leitungswasser war und dann stellt man sich so die Frage, okay, weiß ich jetzt nicht, oder halt selbst wenn es Meerwasser gewesen ist, also da war halt nichts an diesem Becken dran, außer ein kleiner Filter und ich glaube jetzt nicht, dass die da groß irgendwie Wert auf Wasserwert oder sowas legen, um den Tieren zumindest bis zu dem Punkt, wo sie sterben müssen, dann halt noch ein einigermaßen schönes Leben geben oder sowas. Also es war schon auf jeden Fall eine Erfahrung, wollte ich euch einfach nur mal so ein bisschen auch mit ins Boot geholt haben, dass ihr vielleicht auch mal die Augen offen haltet, wenn ihr beispielsweise in Restaurants seid, wo sowas zum Beispiel zubereitet wird und dann einfach mal euch selber hinterfragt, was das jetzt gerade mit euch macht, ob das euch total kalt lässt oder ob das schon irgendwie noch mal so ein paar Gedankengänge bei euch im Kopf ja mehr oder weniger hervorruft. Gut, dann kommen wir zu den zwei Themen, die ich eigentlich für diesen Podcast hier mit dabei habe. Und das ist zum einen, das Aquarium im Betrieb neu zu bepflanzen bzw. mit neuem Bodengrund zu versorgen. Und da muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, okay, ist das überhaupt so sinnvoll bzw. geht das überhaupt? Und da kann ich erstmal sagen, ja, prinzipiell geht das natürlich. Ich habe auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge diese Frage so mehr oder weniger in einer ähnlichen Form gehabt. Da ging es aber um das ganze Layout. Da habe ich gesagt, ich würde das nicht im laufenden Betrieb machen. Für mich ist das jetzt natürlich so eine Frage, okay, wie kann ich jetzt das Layout an sich bestehen lassen? Das heißt, ich räume kein Kies, kein Soil oder sowas großartig raus, sondern habe bestimmte Stellen, wo ich beispielsweise ein Soil absaugen möchte oder Pflanzen entfernen möchte. Und da muss ich sagen, okay, das ist aus meiner Sicht im Rahmen der Möglichkeiten, dass ich das im laufenden Betrieb machen kann. Wichtig dabei ist, dass ich mir jetzt gesagt habe, okay, ich werde dabei die Tiere aus dem Aquarium entfernen. Das wird zumindest für die Fische relativ vergleichsweise einfach gehen, ne, weil man die halt relativ gut noch rausfangen kann, auch wenn jetzt meine Leuchtaugen Augenfleckbärblinge, so sind es ja, wenn die noch relativ scheu sind, das heißt, dass sie sich sehr schnell in den Ecken auch verstecken, auch mal verkeilen können in den Ecken, das ist halt auch nicht so schön, aber da muss man halt ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, was eine Herausforderung werden wird, sind die ganzen Garnelen, die im Becken sind, ne? Weil man die halt doch nicht so sieht und wenn man halt einmal den ganzen Mulm oder sowas aufgewirbelt hat, ist es halt auch so eine Sache, wo man sagt, ja gut, jetzt dann noch Garnelen rauszufangen, ich weiß es nicht. Da werde ich euch auf jeden Fall wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge dann auf dem Laufenden halten, aber prinzipiell kann man ja erstmal sagen, dass das möglich ist. Das heißt, ich werde jetzt so vorgehen, dass ich dann alle Tiere raushole, die Pflanzen mehr oder weniger schon grob entferne und dann an bestimmten Stellen, das heißt vor allem im Vordergrundbereich zum Beispiel oder auch etwas im Mittelgrundbereich, dann den Bodengrund absaugen werde mit einem ganz normalen Schlauch, so wie ich halt den Wasserwechsel machen würde, das halt alles in den Eimer. Den Eimer wird dann halt immer wieder entleert, den kannst du halt auch nicht ins Klo oder sowas schütten, weil wenn du da halt natürlich, keine Ahnung, 2-3 Kilo Soil mit reinpumpst, dann freut sich der Abwassertechniker auch, um dann wieder das Rohr frei zu machen. Aber das geht natürlich auch und von daher habe ich dann überlegt, ich werde das Ganze neu bepflanzen und das macht aus meiner Sicht auch teilweise manchmal Sinn, etwas Altes vielleicht stehen zu lassen und dafür halt dann nicht alles abzureißen, sondern zu sagen, okay, ich bringe dann halt einen neuen Teil, zum Beispiel neue Pflanzen wieder mit ein, um vielleicht Fehler, die ich vorher gemacht habe, wieder auszubügeln. Denn zum Beispiel mir gefällt jetzt die Rotala Indica, die ich im Hintergrund habe, einfach nicht mehr so gut, dass ich sage, okay, die würde ich gerne halt austauschen. Mir schwebt noch nicht genau vor, welche Pflanze es an welchem Punkt denn sein soll, aber das möchte ich natürlich dann in dem Falle beheben und das kann man ja dann auch einfach machen und man kann natürlich danach auch, wenn man das Ganze wieder neu eingerichtet hat, in Anführungszeichen, die Tiere wieder zurücksetzen und dann braucht man auch keine Angst zu haben, dass man nochmal irgendwie eine Einlaufphase oder sowas machen muss, weil ja das Becken mehr oder weniger schon eingelaufen ist. Der Filter ist eingelaufen, das meiste des Bodengrunds ist eingelaufen, weil ich werde da jetzt nicht mega viel Bodengrund rausholen. Es geht sich vor allem um die Vordergrund- und Mittelgrundpartien, dass da halt nochmal der Bodengrund ausgetauscht wird. Ja, genau. Und ansonsten bleibt der Bodengrund halt bestehen und damit dementsprechend auch die Filterbakterien da drin. Gut, so viel zu dem Thema. Dann kommen wir noch zu dem Thema Schnecken im Aquarium. Hilfreich, aber manchmal auch lästig. So habe ich das Thema jetzt mal bei mir im Skript hier genannt. Und ich hatte es ja eben schon angesprochen, die Rede ist jetzt hier nicht von Blasenschnecken oder Turmdeckelschnecken, die man ja meistens so als invasiv eher in der Aquaristik kennt. Das heißt, ich habe ja hier im Alpen 60p, ich glaube im Mini-M, überall habe ich auch Blasenschnecken drin, die schleppen sich halt mit Pflanzen manchmal ein. Ich kenne halt auch Turmdeckelschnecken, die dann auch durch den Bodengrund auch nochmal wühlen. Also diese Arten von Schnecken meine ich jetzt nicht, sondern speziell Schnecken, die man beispielsweise auch kaufen kann. Das sind zum Beispiel bei mir jetzt Stahlhelmschnecken bzw. Geweihschnecken, die mehr oder weniger zumindest aus dem Sinn herausgekauft waren, okay, sie sind eine gute Unterstützung in der Beckenpflege. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass ich immer sage, okay, man kann ja das Nützliche und das Schöne irgendwie verbinden. Das heißt, an sich finde ich diese Tiere jetzt nicht hässlich oder sowas, dass ich jetzt sagen würde, nee, die möchte ich jetzt nicht in meinem Becken haben, sondern es geht sich halt darum, dass ich sage, okay, sie haben beispielsweise, also sie sehen schön aus, sind dekorativ und erfüllen sogar noch den Zweck, dass sie halt beispielsweise das Aquarium so ein bisschen mitputzen. Und das heißt, dass sie beispielsweise Beläge von Steinen, Wurzeln, Aquarienscheiben runterraspeln mehr oder weniger oder runter erfressen, sodass sie halt da ein bisschen in der Aquarienpflege auch noch unterstützen, gerade um das Ganze sauber zu halten, um Steine sauber zu halten, ist das natürlich eine probate Methode. Und das Ganze dann halt so zu verbinden, finde ich eigentlich immer einen schönen Schritt, genauso halt mit Garnelen. Man darf Tiere nicht immer nur aus diesem Nützlichkeitssinn herauskaufen, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt aber beispielsweise unbedingt Schnecken haben, weil ich meine Algen nicht mehr haben will, sondern man muss natürlich auch diese Tiere gerne haben. Also das heißt, dass man sagt, okay, die möchte ich jetzt nicht nur mal für 2 Wochen oder so im Becken haben, sondern die ganze Zeit. Und da kommen wir nämlich dann zu diesen 2-3 kritischen Punkten, die ich da so ein bisschen jetzt in den letzten Wochen, Monaten, ja, ich glaube sogar letzten halben Jahr, so lange habe ich die Schnecken jetzt schon zumindest in dem Mini, in dem großen Alpen 60p. Und man muss prinzipiell sagen, dass es sehr, sehr fleißige Tierchen sind. Sie krabbeln wirklich oder sie, wie nennt man das? Schwimmen nicht, schwimmen, krabbeln, gleiten, wie auch immer man das bei Schnecken nennt. Gehen halt durchs Aquarium durch, über Stock und Stein, über Pflanzen, über die Glasscheiben, wie auch immer, und machen zumindest bei mir mein Aquarium wirklich schön sauber. Und vor allem ist das Schöne halt auch, man sieht zumindest von den großen Stahlhelmschnecken relativ wenig. Das heißt, da sie vor allem eher nachtaktiv sind und sieht dann in der Nacht, wie sie halt beispielsweise auch sehr durchs Aquarium durch sich hangeln und dann auch so ein bisschen die ganzen Sachen fressen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass da, ich sag mal, ein, zwei Negativpunkte sind, wo ich sage, oh, ich möchte nicht mehr. Und das ist zum einen, ihr müsst euch halt darauf einstellen, dass die Tiere oder die Schnecken euren Bodengrund durchwühlen werden. So, das ist erstmal so. Das heißt, wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, die werden halt an der Scheibe auch mal in den Bodengrund abtauchen. Das heißt, man sieht auf einmal nur noch diese Schnecke an der Scheibe, aber unter dem Bodengrund hängen. Das heißt, man stellt sich die Frage, okay, warum machst du das jetzt gerade? Aber da gibt es dann halt auch beispielsweise noch Beläge, die die Tiere abfressen können. Das führt aber auch dazu, dass halt euer Bodengrund richtig durchpflügt wird. Zumindest habe ich diese Erfahrung so gemacht. Und gerade wenn man beispielsweise auch nicht nur eine Sorte Bodengrund einsetzt, wie zum Beispiel jetzt bei mir hier mit Kies und Sand oder beispielsweise also mit Sand auf einer kleinen Ecke oder wie hinten im Alpen 60p beispielsweise mit Soil und Sand, diese Kombination, dass diese Bodengrundarten sich vermischen können, dadurch, dass die Tiere halt das die ganze Zeit aufwirbeln. Und natürlich auch innerhalb des Bodengrunds so ein bisschen sich auch manchmal fortbewegen. Also das habe ich jetzt halt auch manchmal gemerkt, dachte ich so, da ist immer ein komischer Hubbel zum Beispiel in meinem Sandweg und stellte dann fest, nach irgendwie einer halben Stunde, ach, das war ja eigentlich eine Schnecke. Und dementsprechend ist halt die ganze Zeit euer Layout, also vom Bodengrund her, so ein bisschen in Bewegung. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Ebenso habe ich halt auch gemerkt, dass die Schnecken eine relativ große Kraft haben. Zumindest sehe ich das halt, ich kann mir das nicht anders erklären, das müssen Schnecken gewesen sein, dass die Steine, also ich habe ja so diesen Sandweg angelegt und habe da paar, ja, ich wollte es halt so Art Bruchstücke haben. Das heißt, ich habe mir einfach Sairium-Mini-Landschaftsteine genommen, einen Hammer draufgehauen, dass die halt kleiner werden. Und habe mir, ich sag mal, so eine Größe von 1 bis 2 Zentimetern so kleine Steine gemacht, die halt dann einfach Steinbruch darstellen sollen, der so aus den Alpen runtergekommen ist. Und da stellt man dann so fest, die Tiere schieben das Ganze von rechts nach links und man ist halt irgendwie einmal der Woche immer beschäftigt, die ganzen Steine wieder richtig anzuordnen. Habe ich auch bisher so noch nicht so gesehen. Das heißt, darauf sollte man sich, wenn man zum Beispiel leichtere Steine hat, auch auf jeden Fall gefasst machen, dass man vielleicht hin und wieder mal irgendwie das Layout ein bisschen anpassen muss. Und was halt ich jetzt noch merke, und das ist halt der Punkt, warum auch natürlich so ein bisschen der Vordergrund bei mir jetzt im Fokus steht, ist, dass die Tiere halt, dass die Schnecken mehr oder weniger jetzt einen Punkt gefunden haben, wo sie unter diese Grasfläche, also unter diese Eleutherisfläche kommen können. Und das machen sie auch. Das heißt, ich habe da permanent Schnecken drunter sitzen. Ich habe das schon versucht, mit Steinen so weit halt zu beschweren oder so weit abzuriegeln, dass halt da keine Schnecken mehr hinkommen. Aber wie gerade eben gesagt, sie schieben die Steine weg und dann wird da halt hingegangen und sitzen dann halt quasi unter dieser Fläche und sorgen halt somit, dass mehr oder weniger immer mehr diese Fläche aufgelöst wird und halt aufschwimmend oder halt nicht mehr im Bodengrund verankert ist. Und da habe ich gesagt, okay, da muss ich jetzt halt irgendwie gegensteuern. Da werde ich halt wahrscheinlich, wenn ich das Ganze neu pflanze, irgendwie eine Art Gitter oder sowas mit einbringen, also für die Pflanzen. Weil das Problem ist halt auch bei Bodendeckern ja, wenn diese halt zu dick werden und aufschwimmen, ist es halt blöd. Deswegen gibt es halt solche Gitter, in die man diese Pflanzen einpflanzen kann, sodass die halt wirklich auf dem Bodengrund gehalten werden. Und dann zum Beispiel das Wurzelwerk, auch wenn es halt vielleicht nicht mehr so tief im Bodengrund ist und das Ganze festhalten kann, trotzdem dann aufgrund weniger Wurzelwerk nicht aufschwimmt, sondern halt trotzdem unten bleibt. Also das sind so die Dinge. Man muss fairerweise sagen, dass ich auch natürlich Amano-Garnelen habe. Die sind auch recht emsig bei mir im Aquarium. Das heißt, schwimmen die ganze Zeit rum, sind die ganze Zeit mit ihrem Fächerärmchen oder mit ihren Ärmchen das Ganze den Bodengrund am Durchwühlen und wühlen natürlich dementsprechend auch was Zoll auf, der dann halt auch manchmal auf den Sandweg fällt. Okay, geschenkt. Aber das Krasseste finde ich halt immer noch bei den Schnecken. Hier sieht man es in dem Aquarium, was vor mir steht. Dass halt einfach da der ganze Kies komplett auf dem gesamten Sandbereich lag, jetzt nach dem Urlaub, beziehungsweise hinten dann auch immer der Soil auf dem Sandbereich liegt. Also das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, da solltet ihr vielleicht nochmal drauf achten. Wenn euch das wichtig ist, könnte das vielleicht mit Schnecken etwas schwieriger werden. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden. Es sind sehr, sehr schöne Tiere, wo es auch manchmal spannend ist, zuzugucken, okay, wie reinigen die denn so eine Scheibe? Vor allem, wenn die dann halt so auf der Scheibe mehr oder weniger lang gleiten und man sieht so dieses kleine Mäulchen, was dann halt die ganze Zeit ja den Belag von der Scheibe beispielsweise runterfrisst, ist auch schon mal ganz sehr interessant so zu gucken oder mit den Fühlern. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Tiere, aber man sollte sich dann halt auch der ja, Nachteile in Anführungszeichen bewusst sein, wenn man diese Tiere im Aquarium hat. Gut, so viel soll es dann von dieser Podcast-Folge hier gewesen sein. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Lass mir gerne dein Feedback beispielsweise bei Spotify da. Das geht natürlich auch jetzt bei Spotify oder bei YouTube. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Das war Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!